Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute ist eine besondere Folge, eine ganz besondere Folge und ein ganz besonderer Gast. Und für alle, die da schon ein bisschen länger mit bei sind, den Küchenherde-Podcast schon länger verfolgen, vielleicht auch schon die letzten 6 Jahre. Wir haben zuletzt zusammengesessen und ich habe es mir gestern nochmal angehört. Am 4. März war das. Am 4. März 2020, also vor über 6 Jahren, damals hat mein lieber Freund Sven Lehnhoff mich interviewt, beziehungsweise den kompletten Küchenherde-Podcast gekapert. Er hat mich komplett unvorbereitet interviewt und ich wusste einfach von nichts. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich bin immer gut vorbereitet, habe ich da auch noch bereitgetreten in der Folge. Und wenn ich irgendwo unvorbereitet reingehe, das ist jetzt nicht so Wohlfühlzone für mich. Und das war damals die Folge 50. Und bis heute eine der authentischsten Folgen im Küchenherde-Podcast. Und jetzt sind mittlerweile über 180 Folgen vergangen, lieber Sven. Und die Branche ist eine andere, die Küchenherde ist eine andere. Und ich glaube, wir beide sind mittlerweile auch ein bisschen anders als damals. Und ich würde vorschlagen, wir machen das genauso wie letztes Mal. Meine einzige Vorbereitung ist, ich habe unser Podcast-Interview von gestern gehört, also von damals gehört. Und war immer noch sehr entzückt von uns beiden Süßen. Zuckermäusen, habe ich vorhin gesagt. Und mehr machen wir heute nicht. Was meinst du?
Nee, mehr machen wir nicht, Markus. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder bei dir im Podcast sein darf. Und wie du so schön gesagt hast, 6 Jahre ist es her. Das war irgendwie so in Erinnerungen, Schwelgen, in alten Erinnerungen. Wir haben uns jetzt einmal gesagt, wir wollten einfach mal gucken, was in 6 Jahren passiert. Wie hat sich die Gastro verändert? Wie hast du dich verändert? Was ist so passiert in den 6 Jahren? Und wie entwickelt man sich weiter? Und da haben wir gesagt, so, ich glaube, wir haben uns das letzte Mal auf der Internorga jetzt getroffen und haben da gesagt, so, lass uns mal wieder eine Podcast-Folge machen. So irgendwie 180 Folgen später ist ja auch was dazu nochmal Glückwunsch, dass du im Gegensatz zu mir so lange durchgehalten hast, wo ich halt gesagt habe, irgendwie nach Folge 35 von uns, Sven, Haken dran und weiter geht die Reise. Aber 230, 235 Folgen jetzt. Chapeau, lieber Markus.
Dankeschön. Und hat auch die ganze Zeit über an Spaß nicht nachgelassen. Also ich habe immer noch, ja, sonst würde ich es ja nicht mehr machen, keine Frage. Nee, macht immer noch Spaß und ich habe auch immer ganz viele spannende Gäste eingeladen und lerne ja auch durch jede Folge, lerne ich etwas Neues, weil die Gäste, die zu mir kommen, die bringen ihren besten Content mit und da lerne ich immer was Neues, kriege neue Sichtweisen, neue Impulse. Deswegen für mich ist das eine absolute Win-Win-Situation, diesen Podcast zu machen. Aber wenn ich uns beiden Hübschen hier sehe, so vor der Kamera und 6 Jahre nochmal zurückspule, so viel hat sich bei uns beiden gar nicht verändert. Also wir sind immer noch fresh wie eh und je, ne?
Ja, ich würde sagen, ein bisschen grau ist bei uns beiden dazugekommen, vor allen Dingen hier unten noch ein bisschen. Also ja, die Zeit bleibt nun mal nicht aus, ne? Und ich würde sagen, für 6 Jahre war es okay. Weißt, für die 6 Jahre, die auch nicht gerade einfach für die Gastro, für, glaube ich, jeden, der damit zu tun hatte, waren, wenn du rückblickend mal reinguckst, Corona, Mehrwertsteuer, was da alles kam, jetzt gerade Ukraine, Rohstoffmangel. Ich glaube, wenn du diese 6 Jahre mal auf die Branche beziehst, dafür haben wir uns beide echt verdammt gut gehalten. Ich glaube, da gibt es ein paar andere, die sind ein paar mehr Haare ausgefallen, die sind ein bisschen mehr ergraut als wir beide zumindest.
Stimme ich zu. Ja, das ist halt ein Ding. Wir haben damals aufgenommen, 4. März, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also war vor Ukraine, das war vor Corona, beziehungsweise Corona kam gerade so ein bisschen über die Grenze und der Lockdown war irgendwann Ende März, glaube ich. Also diese ganze Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit, das wussten wir. Wir wussten noch gar nicht, was auf uns zukommt. Und das fand ich halt nochmal spannend zu hören, zu sehen. Und was ich auch spannend fand, als ich das gestern gehört habe, Sven, wir haben uns super nett unterhalten und es war ein spannendes Gespräch. Inhaltlich würde ich sagen, so okay, aber sehr unterhaltsam. Es war sehr unterhaltsam, aber wir haben nur über mich gesprochen, das war das Ding. Wir haben fast 35 Minuten über mich gesprochen und das würde ich gerne heute mal ändern und würde mal gerne fragen, lieber Sven, was hat dich denn eigentlich damals ursprünglich so in die Branche getrieben?
Ganz ursprünglich?
Ganz ursprünglich.
Das war ewig. Ich glaube, ich muss so 12 oder 13 gewesen sein. Und irgendwie war es der Ansatz zu sagen, okay, ich will Geld verdienen, eigenes Geld. Und dadurch bin ich dann halt irgendwie über eine Bekannte meiner Mutter in der Spüle von einem Altersheim gelandet und stand dann in der Topfspüle mit 12, 13 Jahren. Und dann stand ich irgendwie kopfüber in den 100-Liter-Töpfen und habe dann die angebrannte Scheiße weggemacht mit irgendwelchen Drahtschwämmen. Und dann bin ich in die Gastro gerutscht und da hat alles angefangen.
Also hast du gesagt, boah, das mit den Töpfen, das ist so geil, das will ich mein Leben lang machen?
Ich will nichts anderes mehr machen, habe ich gesagt. So, das ist genau irgendwie den Weg, den ich gehen will. Nee, und dann ging es halt irgendwie Spüle, dann hast du dich halt irgendwann weiter, dann durftest du Kartoffeln schälen, dann durftest du Kräuter hacken. Und dann bist du halt immer weiter in die Küche reingegangen, weil immer die Frage, was machst du? Und dann machst du 2, 3 Praktikas damals und dann landest du in der Küche und dann machst du eine Ausbildung zum Koch. Ja, und jetzt über 30 Jahre später bin ich immer noch da.
Aber ich denke, das war eine glückliche Fügung, weil du passt gut in die Branche und du bist einfach jemand mit dem, was du tust. Und das würde ich gleich gerne auch nochmal fragen, weil ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe meine KI angeschmissen, habe gesagt, recherchiere mal ein bisschen zum Sven, was macht der denn heute? Und da steht eigentlich so viel, aber wenn man genau herauskriegen möchte, was du heute tust und was du so in der Pipeline hast, das hat meine KI nicht geschafft. Und deswegen würde mich gleich mal brennend interessieren, du hast eine Kochlehre gemacht damals und hast dann auch die letzten 30 Jahre in der Branche verbracht. Und wo geht die Reise jetzt hin und was machst du heute?
Also willst du jetzt einen Zusammenschnitt der letzten 30 Jahre haben, um zu wissen, was ich wie so gemacht habe und dann so ein bisschen in die Zukunft oder damit wir deine KI so ein bisschen füttern können?
Genau. Das wird nämlich alles ja aufgezeichnet. Das gebe ich nachher meiner KI, damit ich dann auch ein vernünftiges Profil von Sven habe und beim nächsten Mal besser vorbereitet bin. Aber so die letzten 30 Jahre, wo hast du dich so rumgetrieben? Weil du bist für mich, wir kennen uns jetzt seit 7 Jahren, fast 8 Jahren und du bist für mich Hans Dampf in allen Gassen. Es gibt so viele Dinge, die du machst und ja, und ich würde gerne mal wissen, was ist so die letzten 30 Jahre passiert? Was machst du jetzt und wo geht die Reise hin?
Okay, also ich habe dann eine Kochlehre gemacht in einem kleinen 3-Sterne-Familienbetrieb und bin dann halt so ein bisschen durch die Sterne-Gastro getingelt über Tegernsee, Österreich, überall und nirgends. Habe dann relativ früh mit 24 eine Küchenchefstelle angeboten gekriegt, habe die angetreten, hier oben im Nordwesten. Und dann ging es weiter, das Haus kennst du auch. Dann wurde mir mit, ich glaube 2006, 2007 wurde ich gefragt, von einem Unternehmer, Sven, hast du Lust für mich ein Hotel zu bauen? Dann habe ich für den ein 4-Sterne-Hotel vom Rohbau gebaut an, habe das Ding 7 Jahre, glaube ich, als Geschäftsführer geleitet und habe dann mit Anfang, Mitte 30 gesagt, so du, ob ich jetzt hier in dem Hotel stehe, Geschäftsführer oder nicht, das kann zwar nicht gewesen sein, oder ob ich morgens auf dem Golfplatz stehe, war relativ egal. Dann habe ich mich irgendwie 2011, 2012 selbstständig gemacht in der Gastroberatung. Hab dann angefangen, der erste Auftrag ging dann direkt rüber nach Ulaanbaatar in die Mongolei, wo ich dann für 4 Wochen die Nomads Group beraten habe und dann wieder zurück. Hab dann hier 2, 3, 4 Veranstaltungslocations beraten, Hotels beraten, Hotels vom Rohbau mit dem laufenden Betrieb hochgezogen. Hab das bis kurz vor Corona gemacht und kurz vor Corona habe ich dann gesagt, so, nee, hat keinen Sinn. Habe ich gerade keine Lust mehr drauf und dann bin ich in die Gastro wieder zurückgegangen, habe einen Pop-up gemacht, wo du halt, dann war das, da habe ich halt gesagt, du kannst als Kunde nur online dein Essen im Vorfeld bestellen, musst bezahlen, nur mit Vital damals schon, dass du halt nur auf Mehrweggeschirr gegangen bist, also damals schon probiert, die große weite Welt aufs Dorf zu holen, was die Technik anging. Und bin dann, hab das dann über Corona gemacht und nach Corona geht's jetzt, da ging's halt wieder so ein bisschen in die Richtung Vertrieb, Beratung, genau. Dazwischendurch kamen noch so 2, 3 verschiedene Podcast-Projekte, du hast das gerade mal angesprochen, dass der erste Podcast war, muss es gewesen sein, 2016, so ein reiner Laber-Podcast, wo dann halt so noch mit der ersten Technik, wo du Telefongespräche mitgeschnitten hast, mit dem damaligen, ich weiß nicht, ist Guido Zöllig heute noch DEHOGA-Präsident? Ist das noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle war der damals dann per Telefon so komplett wilde technische Zusammenbauten zusammengeschnitten, dass du dann irgendwie die Gespräche gekapert hast. Und dann ging es weiter. Dann kam irgendwann der Podcast und Sven. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige noch dran. Es waren irgendwie 35, 40 Folgen irgendwie, wo alles, was mich interessiert hat, irgendwie dabei war von Dieter Müller, 3 Sterne, Thomas Bühner, Jan Hartwig. Marco Müller ist eigentlich alles dabei, was in der Gastro Rang und Namen hatte. Ja, und jetzt bin ich gerade dabei, Thinking Kitchens auf die Beine zu stellen, weil ich einfach sage, die Technik ist alles schön und gut, die KI ist alles schön und gut, das brauchst du alles, aber du brauchst die Küche und du brauchst eine denkende Küche für ein funktionierendes Konzept, wo du einfach sagen kannst, es geht nach vorne.
Was ist genau Thinking Kitchen? Also was heißt das?
Ja, es ist eine konzeptionelle Gastroberatung, eine konzeptionelle kulinarische Beratung, sag mal. Das heißt, wir fangen an, ein denkendes Konzept zu schaffen, was nicht jetzt nur auf KI, sondern was auf Geschmack, wie baue ich Geschmäcker, dass wir Techniken aus der Sterne-Gastro mit reinnehmen, um in einem normalen Gastrobetrieb den Geschmack kriegen, den wir haben und dass wir uns über Geschmäcker, über Geschichten abheben können. Das heißt, wir durchdenken dieses Küchenkonzept ganz anders, als wir es früher mal. Früher bist du reingegangen als Koch, als Unternehmer und hast gesagt, das will ich heute kochen, weißt, das ist das, worauf ich Bock habe. Du musst es denkender heute schaffen, weißt, was ich meine? Du musst dir überlegen, okay, was passt in den Raum, weil früher bist du, glaube ich, der Meinung gewesen, der Architekt baut den Raum, aber eigentlich baust du mit dem F&B, was du machst, den Raum. Du schaffst den Raum, du schaffst durchs F&B die Atmosphäre, du schaffst die Verweildauer der Gäste. Du sagst, ist das Konzept, was ich mache, ist das Laptop-freundlich oder das Laptop-unfreundlich? Wie will ich den Raum zum Leben erwecken? Und da fängt halt irgendwie eine denkende Küche an. Wie viel Story will ich mitgeben? Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, also so ganzheitlich gedacht, also nicht nur, dass ich jemanden habe, einen Küchenbauer, der mir da die Technik hinstellt, die zu meiner Speisekarte passt, sondern das Ganze drumherum, Ambiente für den Gastraum, dann die Stories hinter den Produkten, hinter den Geschmäckern, wo kommen die Produkte her, einfach dieser ganzheitliche Blick auf Küche und Gastraum.
Genau, aber du hast gerade vorne angefangen. Wo kommt vorne was hin? Aber ich fange ja im Endeffekt hinten in der Küche an zu denken. Ich muss ja alles bauen um die Küche drumherum, um das, was ich anbieten will. Weißt du, was ich meine? Wenn ich sage, ich schaffe ein Laptop-freundliches F&B-Konzept. Also jetzt lassen wir beim Food bleiben. Ich baue ein Laptop-freundliches Food tagsüber, wo ich Bewegung drin haben will. Da muss ich den Gastraum ja ganz anders machen, als wenn ich ein Fine-Dining-Konzept anfangen will. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deswegen, welche Produkte nehme ich, welche Geschichte will ich erzählen, wie viel Raum will ich dieser Geschichte, dieser Story im Hintergrund geben? Das kannst du mit sicherlich auch mit Robotern in der Küche machen. Du kannst ja auch einen Roboter mit in den Raum einbringen. Weißt du, was ich meine? Und in dein F&B-Konzept. Und deswegen Thinking Kitchens, weil du einfach eine denkende Küche brauchst, aus der heraus alles passiert.
Und wann geht's los? Wann hast du das geplant?
Ach, in 3-4 Wochen geht's los. Wir sind jetzt, oder ich bin jetzt wieder dabei, dass wir uns wieder akkreditieren lassen. Gerade in 2 europäischen Städten haben wir es schon geschafft. Oder in 2 europäischen Ländern, dass wir wieder für die jeweiligen Hotelklassifizierungen die offiziellen Mystery Checks aufbauen können und durchführen dürfen. Also, dass wir da wieder ein breites Fundament aufbauen, dass wir halt auch sagen können, ihr habt auch noch einen Mehrwert, wenn ihr das macht. Ihr könnt halt verschieden aufbauen.
Okay, die Folge wird jetzt ab heute in 2-3 Wochen veröffentlicht. Also
geh mal, die Webseite ist Mitte Juni online. Mitte Juni 26.
Okay, ja, dann wird es zum jetzigen Zeitpunkt, wird es dann online sein. Wunderbar. Und wenn du jetzt mal schaust, so die letzten 6 Jahre, ich für mich muss sagen, in den letzten 6 Jahren ist viel, viel passiert, viel Entwicklung auch passiert. Die Küchenherde hat sich auch verändert, also ein kompletter Rundumschlag. Was hat diese Zeit mit dir gemacht? Wir haben gerade gesagt, wir hatten damals den Lockdown, den hatten wir noch vor der Brust. Corona hat einmal alles umgekrempelt. Der Krieg kam, Energie, dann die ganzen steigenden Kosten. Und das hat viel mit unserer Branche gemacht. Was hat das so mit dir gemacht? Hat sich dadurch irgendwas bei dir verändert?
Ja, du musstest halt irgendwie eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und die halt auch noch mehr leben und noch mehr mitnehmen, damit du halt die Tagesaufgaben bewältigen kannst, weil du wusstest ja teilweise nicht mehr, was passiert heute, was passiert morgen und wie sieht's in 2 Wochen aus. Und dadurch musst du eine gewisse Flexibilität und eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen und auch Prozesse dermaßen kürzen oder schneller machen, damit du einfach agil bleiben konntest und dass du sagen kannst, du kannst nach vorne kommen.
Ja. Ja, das nehme ich auch so wahr. Also viele Dinge, die man ausprobiert hat und getestet hat, ob die jetzt gerade so funktionieren in dieser Zeit. Viele, viele Dinge, die ich dann wieder schnell begraben habe, weil sie nicht funktioniert haben.
Ja, genau. Aber überleg doch mal dieses eine Konzept, was ich damals ausprobiert habe, wo ich gesagt habe, du pass mal auf, lieber Gast, du kannst nur online bestellen. Im Vorfeld machst du das nicht, kriegst du kein Essen. Du musst vorher zahlen. Wenn ich das mit heute vergleiche, ich habe vor ein paar Wochen ein ähnliches Projekt mal gestartet, mal wieder versucht, okay, was passiert, wenn du Veranstaltungen wirklich reell ohne direkten Gästekontakt vermarktest, also wirklich nur die Social-Media-Kanäle nutzt und dann sagst, pass mal auf, du landest auf einem Shop und was ist der Gast bereit oder wo sagt der Gast, pass mal auf, ich bin bereit, so und so viele Tage vorher zu buchen? Wann legt er sich fest oder will der Gast immer noch so flexibel wie möglich sein? Am liebsten einen Tag vorher sagen, du pass mal auf, ich komme morgen. Und wie weit ist er bereit, seine Absicht finanziell zu untermauern, indem er sagt, ich ziehe auch 4, 5, 6 Wochen vorher der Veranstaltung meine Kreditkarte durch und habe eine verbindliche Buchung, weil wir reden alle über No-Shows in der Gastro, aber es gibt vielleicht eine Handvoll von Gastronomen, die sagen, pass auf, Kreditkarte jetzt durch, aber wenn ich jetzt einen Dinner, eine Veranstaltung plane und sage, du, ich gehe auf die AGBs und sage, das ist eine Veranstaltung, wie ein Konzert quasi, verschenk deine Tickets, aber zurückgeben kannst du sie nicht. Wie weit ist der Gast bereit, das mitzugehen? Und das sind halt spannende Sachen. Und ich finde, da hat sich so viel nicht seit Corona getan, irgendwie davor Corona im Vergleich zu jetzt. Aber der Gast ist immer noch, er probiert sich immer noch so viel Flexibilität wie möglich freizuhalten. Und das, was ich halt so sehe, ist halt, du musst halt viel, viel mehr machen, um den Gast an sich zu akquirieren, damit er denn bucht beziehungsweise auch kommt. Ich habe das Gefühl, du musst die Audience, die du über Insta, Facebook oder auch dein Restaurant oder wo auch immer erreichst, du musst sie fast schon penetrieren.
Ja. Ich hatte auch erwartet, nachdem wir dann Corona so ein bisschen abgehakt haben, dass da eine neue Verbindlichkeit entsteht. Und ich hatte mir eigentlich auch gewünscht, dass das ein bisschen schneller geht, dass halt solche Situationen, das ist ja technisch auch alles abbildbar und es gibt auch schon Gastronomien, die machen das so, dass man, bevor man einen Tisch reservieren darf, dass man seine Kreditkartendaten angibt, dann wird ein gewisser Betrag schon gebucht und wenn du nicht rechtzeitig absagst, ja, dann hast du halt Pech gehabt. Und so hatte ich eigentlich die Erwartung gehabt, dass das wesentlich schneller kommt, dass diese Verbindlichkeit, dass wir unsere Gäste viel besser erziehen und dass das sich schneller entwickelt. Und das ist heute leider noch nicht flächendeckend so. Hättest du mich vor 6 Jahren gefragt oder vor 5, hätte ich gesagt, ja, 2025 haben wir das, gar kein Thema.
Ja, aber was hast du denn jetzt, wenn du rückwirkend drauf guckst, was hättest du gedacht, was Corona für einen Impact hat, welchen er nicht gebracht hat? Jetzt vielleicht auch mal positiv zu sagen, wenn wir über Verbindlichkeit sprechen oder was auch immer.
Also ich glaube schon, dass da vieles Positives rausgekommen ist durch Corona, dass diese Jahre schlimm waren, brauche ich nicht erwähnen, aber das ist zum Beispiel ein Ding, was ich gerade gesagt habe mit den No-Shows und mit den Reservierungen und mit der Verbindlichkeit, was ich mir gewünscht hätte, noch mehr, was ich aber glaube, was jetzt nicht aus der Welt ist, sondern dass das jetzt vielleicht nochmal 1, 2, 3 Jahre braucht, bis sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass viele Sachen positiv sind, die durch Corona für uns normal geworden sind. Einmal, du hast gerade die Flexibilität angesprochen. Wir sind so agil, flexibel und können uns, oder viele von uns sind so flexibel und agil und können sich auf neue Situationen einstellen, ändern mal eben ihr Konzept, ändern mal eben ihr Angebot, gucken, dass Prozesse sich verändern. Und ich glaube, so agil waren wir vorher nicht. Und hätten wir das nicht gelernt, dann hätten wir heute ganz andere Probleme. Das, glaube ich, ist sehr, sehr positiv hängen geblieben bei vielen in unserer Branche.
Mhm. Aber jetzt erzähl du mir doch mal, jetzt haben wir ja relativ lange über mich geschnackt, ne? Oder ich habe selber über mich einen Monolog gehalten. Jetzt möchte ich von dir was wissen. Also du hast jetzt angefangen, über Corona eine Ausbildung KI-Gastro-TÜV zertifiziert zu machen. Das pumpt mir immer mal wieder auf.
Das ist gut. Das heißt, mein Marketing funktioniert, wenn das zwischendurch mal aufploppt und der ein oder andere Touchpoint gesetzt wird.
Der ist da.
Gut, gut. Ja, ich habe vor 1,5, 2 Jahren habe ich begonnen. Es war so ein schöner Moment am Hopfensee. Wir fahren immer einmal im Jahr, fahren wir nach Südtirol mit der Familie und dann machen wir mal einen Zwischenstopp am Hopfensee in Füssen. Und da sind wir um den See gelaufen und haben so überlegt, okay, wie sehen die nächsten 5 Jahre aus? Wo entwickelt sich's weiter? Macht man ja gerade im Urlaub, hat man ja mal den Kopf frei, macht sich Gedanken. Und das muss vor 2 oder vielleicht sogar vor 3 Jahren gewesen sein. Da kam dann die Idee, wir müssen einfach dieses Thema Digitalisierung weil es als Berater sehr schwer war, in die Branche zu bringen und dann auch wirklich nachhaltig, dass es dann halt auch wirklich im Betrieb drin bleibt. Das war unheimlich schwierig, ein Kraftakt, hat mich sehr viele Ressourcen gekostet und ich habe einfach erkannt, dass das nicht der richtige Weg ist und es gibt auch viele Berater, die das Thema halt nicht vernünftig mitnehmen und bespielen. Und dann ist für mir so klar geworden und auch mit Hinblick, dass KI mehr und mehr reinkommt und auch einen Impact haben wird, auch aufs Beratungsgeschäft, dass es einen anderen Weg geben muss, dass die Leute sich einfach selber qualifizieren müssen, Digitalisierung und KI selbst umzusetzen. Weil jeder kennt seinen Betrieb am besten, kennt die handelnden Personen am besten, kennt die Prozesse am besten und man muss eigentlich nur eine Komponente mit reingeben und das ist Digital- und KI-Know-how. Und wenn dieses Know-how dann da ist und man weiß, was für Werkzeuge gibt es, wie gehe ich so ein Projekt an, dann sind die anderen, dann kann die Person, dieser eigene Berater sozusagen, kann das dann im Betrieb implementieren. Und das war die Idee dahinter und deswegen habe ich mich dann mit dem TÜV zusammengetan, mit dem TÜV Rheinland und habe dann diese Digitalisierungsausbildung entwickelt. Die dauert 10 Wochen, die ist online und ich eigne mir dieses ganze Know-how dann einfach an und kann dann in den Betrieb gehen und gehe dann in die Umsetzung, gehe in die Projekte und setze Digitalisierung um, habe meine Multiplikatoren und genau, das war die Idee dahinter. Hat dann ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich das dann auf die Straße gebracht habe, ein halbes, dreiviertel Jahr. Und jetzt mittlerweile sind 3 Digitalisierungsrunden absolviert worden. Wir haben mehr als 30 Absolventen, die jetzt auch mit so einem TÜV-Zertifikat in ihren Lebenslauf rumlaufen und genau, also das hat sich bewährt und die Leute setzen auch fleißig um. Also es war nicht nur die theoretische Idee dahinter, dass das funktionieren könnte, sondern jetzt kann ich sagen, das funktioniert tatsächlich. Die Leute sind dann digital Beauftragter im Betrieb oder wie man es auch schimpfen möchte und haben natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit, dort im Unternehmen etwas zu bewegen und im besten Fall auch zu verdienen.
Sag mal, wenn du dich jetzt so Digitalisierung, KI unbedingt, was ist denn für dich jetzt irgendwie so das KI-Tool, wo du sagst, so das könntest du dir aus der Gastro nicht mehr wegdenken? Ich weiß, jetzt wirst du sagen, Sven, eins alleine geht nicht, aber es gibt nur eins.
Aktuell würde ich sagen, wenn jemand noch nicht so in diesem KI-Game drin ist und sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat, dann sollte man erstmal mit einem Chatbot anfangen. Also diese Chat-GPTs, Geminis oder Claudes dieser Welt. Ich persönlich nutze Claude. Claude hat für mich den meisten Mehrwert und die meisten Funktionen, die ich halt für mein Business brauche. Aber grundsätzlich bringt jeder dieser Chatbots schon genug Funktionalitäten mit, damit einem ganz, ganz viel Arbeit vom Hals gehalten wird. Ob es jetzt ich muss eine Speisekarte schreiben und weiß nicht, wie ich anfange oder ich muss eine Kalkulation machen, damit ich auch einen vernünftigen Wareneinsatz habe oder ich muss Allergene und Zusatzstoffe fertig machen oder meine Buchhaltung. Also es gibt 1000 Beispiele, die so ein Chatbot schon abbilden kann. Ich muss mir da natürlich Gedanken machen, um Datenschutz und um IT-Sicherheit, dass das alles abgesichert ist. Aber ich würde erstmal damit anfangen. Ich persönlich bin Fan von Claude, das ist der Chatbot hinter der Firma Anthropic, aber das muss jeder selbst entscheiden. Also die ziehen alle immer nach. So, wenn du jetzt gerade dieses eine beste Modell hast, das schnellste, was gerade rausgekommen ist, dann dauert es 3 Wochen und dann ist der andere wieder mit der Nase vorn. Deswegen kann man da nicht nachgehen. Und ergänzend dazu noch einen Satz oder zwei. Es geht nicht um das beste KI-Tool, sondern um die beste KI-Grundlage, weil KI-Tools werden sich immer ändern, aber die brauchen eine Grundlage, die brauchen Kontext, um zu arbeiten. Die müssen wissen, worum es geht. Die müssen wissen, wer bist du, was ist dein Business, wer ist deine Zielgruppe und was machst du denn eigentlich alles, um am besten arbeiten zu können. Und deswegen geht es in erster Linie darum, sich erstmal eine Wissensplattform aufzubauen. Also erstmal so eine Wissensbasis, wo eine KI mitarbeiten kann. Und diese Wissensbasis so hinterlegen, dass man dann, egal welche KI jetzt in 3 Wochen wieder die Nase vorne hat, dass man dann sagt, okay, liebe KI, hier ist die Wissensbasis und jetzt arbeite. Dass man sich einfach KI unabhängig macht. Das ist der wichtigste Punkt, glaube ich.
Also würdest du jetzt sagen, pass auf, Gestaltung Speisekarten, Allergene, Buchhaltung, kannst du alles mit einem normalen Chatbot erstmal darstellen? Und wenn ich jetzt sage, jetzt gehe ich mal in die Hospitality rein, jetzt sage ich, was für eine Möglichkeit habe ich, mein Revenue Management komplett KI-gespeichert darstellen zu lassen?
Du hast dort auch mit einem Chatbot die Möglichkeit, also ich bleibe jetzt einfach mal bei Claude, aber Claude ist jetzt mittlerweile ist bei ChatGPT, also für alle, die jetzt ChatGPT lieber nutzen oder damit schon mehr gemacht haben, die Oberflächen sind ja grundsätzlich relativ ähnlich. Ich habe eine Chat-Oberfläche, wo ich dann etwas reinschreiben kann und dann kommt eine Ausgabe. Und ich habe aber bei Claude habe ich auch eine weitere Funktionalität, die heißt Cowork. Damit kann ich arbeiten. Das ist sozusagen mein Co-Mitarbeiter, dem gebe ich Aufgaben und dann arbeitet der an meinem Computer und bewegt sich auf meinem Computer, auf meinem Desktop frei herum. Genau die gleiche Möglichkeit habe ich auch mit ChatGPT, dass ChatGPT auf meinem Rechner arbeitet. Das heißt dann bei ChatGPT die Funktionalität Codex und auch bei Gemini gibt es die gleiche Möglichkeit. Und wenn ich jetzt zum Punkt komme, um deine Frage zu beantworten, dann nehme ich einfach Claude und würde mir eine Automatisierung dazu erarbeiten. Ich sag mal, dass ich mir ein Dashboard baue mit Claude, dass ich sage, hör mal zu, für mich persönlich ist wichtig, dass ich folgende Daten habe, die zusammengeführt, die in Relation gesetzt werden müssen. Ich gebe ihm dann Zugang zu diesen verschiedenen Daten. Entweder habe ich schon diese Schnittstellen oder ich lade dann halt Exportdateien hoch. Alles, was ich dann halt auch wirklich in diese KI geben möchte, da muss ich natürlich immer drauf achten. Und dann sage ich, setze mir das in Relation, optimiere das. Hier haben wir Preise für Lager, Verkauf, für die Kundenzufriedenheit und so weiter. Und setze das bitte in Relation und bau mir einen Dashboard daraus. Das würde ich dann wahrscheinlich an Claude geben, wobei das natürlich auch mit ChatGPT Codex erledigbar ist. Und dann habe ich ein einfaches Dashboard, wo ich alles irgendwo einsehen kann, was für mich persönlich wichtig ist.
Spannend. Spannend. Also ich muss ja gestehen, dass ich gestern oder vorgestern habe ich ChatGPT Pro gekündigt und bin jetzt auch zu Claude rübergegangen. Weil ich einfach für mich gemerkt habe, dass die Ausgabe bei Claude für mich sinnvoller ist.
Woran machst du das fest?
Ach, ich weiß nicht, ChatGPT ist mir einfach mittlerweile zu... Sicherlich kannst du die Art, aber ChatGPT geht auf Sachen ein, die ich gar nicht wissen will. ChatGPT erzählt mir viel zu viel, also stellt eine Frage und dann geht der das Wissen mit durch, wo der halt noch irgendwelche anderen Sachen mit reinzieht, was gar nicht in dem Kontext ist. Du machst einen komplett neuen Chat auf und der fängt an, rechts und links sich irgendwas aus anderen Chats dazu zu ziehen und du willst eine Frage beantwortet haben und kriegst im Endeffekt einen Text mit 20 Sachen, die du gar nicht wissen willst.
Habe ich bei ChatGPT auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass der dann halt zu weit ausholt, dass halt so in der Grundeinstellung ist, dass halt zu viel Informationen kommt, die man jetzt auch gar nicht braucht. Kann man einstellen, dass der sich halt kürzer fasst, aber mein Gefühl ist, dass bei Claude die Ausgabe ist halt irgendwie nicht so generisch. Also ich habe natürlich auch vieles eingestellt, Sprachprofil, der hat ein Profil von meiner Sprache, wie ich spreche. Das heißt, was rauskommt, das hört sich auch mehr nach mir an als nach irgendeiner KI. Aber so die Kommunikation ist da schon anders.
Ja. Aber das ist halt so, was ich halt gesagt habe, weg.
Und hast du Claude Cowork schon mal ausprobiert?
Noch gar nicht. So, da bin ich bei Claude noch nicht drin. Also ich muss auch gestehen, ich bin in dieser ganzen KI-Geschichte nicht annähernd so weit drin. Ich nutze es dann halt, um Sachen auszuformulieren. Du weißt ja, wie das mit kreativen Menschen meistens so ist. Die haben halt verdammt viele und gute Ideen und so. Und die dann aber vernünftig aufs Papier darzustellen, ist teilweise dann irgendwie so eine Aufgabe, wenn du dann sagst so, meine Gedanken sind links, rechts und die schwören umher und du willst irgendwie ein Gastro-Konzept aufs Papier bringen, dann ist es ganz geil, dass du so eine KI füttern kannst und sagen kannst, das ist das Konzept und so und so und so und du kannst es aufs Papier bringen. Dafür nutze ich die eigentlich, um meine Gedanken aufs Papier zu bringen gerade. Nicht irgendwie, um jetzt zu sagen, so hier, arbeite automatisiert vielleicht, soll ich bei dir nochmal so 1, 2, 3, 4 Stunden im Nachhinein buchen. Markus, helf mir mal.
Was gut wäre für dich, das kannst du dir mal anschauen und auch für euch da draußen, das nutze ich jetzt sehr gerne. Ich hatte dir erzählt, dass ich die Landesgartenschau jetzt begleitet habe. Ich habe dir seit Dezember als Projektleiter, habe ich ja die Besucherversorgung organisiert. Für alle da draußen, die es noch nicht gehört haben. Und dort haben wir natürlich auch viel KI im Einsatz. Nicht nur in der operativen, dass wir unseren Food Waste mit Fotos dokumentieren und wiegen und so weiter, sondern aber auch so für uns in der Planung und in der Führung. Da habe ich, um auf unser Gespräch gerade zurückzukommen, habe ich zum Beispiel ein Dashboard gebaut. Einfach, dass wir wissen, wie viele Besucher sind heute auf dem Platz, wie viel Umsatz haben wir gemacht, wie ist der Gesamtumsatz, wie ist der Umsatz im Vergleich zu gestern, wie ist der Durchschnittsbon, also alle wichtigen Sachen, die uns weiterhelfen, Entscheidungen zu treffen, habe ich das Dashboard selber gebaut und ich habe noch nie eine Zeile Code geschrieben. Also ich bin kein Programmierer. Das hat Claude mit mir gemacht. Das haben wir gemeinsam gemacht und das kann grundsätzlich jeder, der drei Sätze gerade aussprechen kann, kann mit Claude etwas programmieren. Und der erste Schritt ist halt immer nur so ein bisschen, den muss man halt erstmal gehen. Und jetzt habe ich eine Einkaufsprognose-App gebaut, dass wir genau wissen, okay, jetzt kommt ein Wochenende, verlängertes Wochenende, wir haben so und so viel Grad. Wir haben jetzt schon historische Daten und anhand dieser historischen Daten können wir in die Zukunft schauen und gucken, was wird denn da verkauft, wie viele Getränke müssen wir kaufen, wie viel Eis muss da sein. Also auch alles keine Rocket Science, aber ich habe es halt selber gemacht und ich bin gelernter Koch und kein Programmierer. Das wollte ich zu dem von gerade nochmal hinzufügen. Und was für dich spannend sein könnte und auch wirklich für jeden da draußen, ich habe mir so ein zweites Gehirn gebaut. Das Tool dafür, das nennt sich Obsidian. Und mit Obsidian sammle ich einfach mein Wissen. Das ist sozusagen mein KI-Betriebssystem. Dort ist alles drinnen, was irgendwo als Kontext über mein Unternehmen besteht. Das ist lokal gespeichert auf meinem Laptop. Und ich gebe dann einer KI Zugriff darauf oder auch nicht. Und das haben wir auch für die Landesgartenschau gemacht. Das sieht auch vom Graphen her aus wie ein eigenes Gehirn. Da sind ganz viele Bahnen zu verschiedenen Punkten gesetzt. Also der zieht automatisch die ganzen Verknüpfungen. Und wenn man dann halt sehr kreativ unterwegs ist, dann connectet man einfach seine KI, egal welche man hat, mit diesem Obsidian und wirft seine Gedanken einfach da rein. Also wie in so einen Mülleimer schmeißt du einfach deine Ideen und Gedanken rein und diese KI mit diesem zweiten Gehirn kombiniert, strukturiert das schon, so dass du später wiederfindest und setzt die Verknüpfung mit allem, was irgendwie dazugehören könnte. Und das ist, glaube ich, nicht nur für kreative Menschen wie dich spannend, sondern für jeden, der irgendwo so eine Wissensbasis braucht. Kann ich dir aber im Anschluss gerne mal zeigen. Ich habe noch eine Frage an dich bezogen auf KI, jetzt wo wir beim KI-Thema sind. Was denkst du denn so für jetzt und vielleicht so 5 Jahre in die Zukunft? Was hat diese Technologie für einen Impact auf unsere Branche?
Boah, ich hoffe einen großen und ich hoffe, dass der gut bleibt. Ich hoffe nicht, dass viele Gastronomen sich davor setzen und sagen, du lieber Chat, lieber Claude oder wie es meine Große nennt, Chatty, schreib mir meine Speisekarte, ich bin im April und schreib mir die passenden Rezepturen oder die Einkaufslisten dazu. Ich hoffe, dass die KI, was das angeht, die Kreativität halt unterstützt und nicht irgendwie komplett den Dummy draus machst. Das ist halt die große Hoffnung, die ich habe, weil die KI kann dir halt wirklich vieles einfach machen. Sie kann dich unterstützen. Sie kann kreativ helfen, wenn du eine Idee brauchst. Aber du kannst dich halt nicht komplett drauf verlassen. Also ich finde es spannend, ich finde es gut und ich glaube, dass das einen sehr großen Impact auch was einfach machen sein kann. Du hast vorhin so schön gesagt, du kannst damit programmieren. Und wenn das der Impact ist, den sie hat, finde ich sehr, sehr geil.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das, was du jetzt gerade ansprichst, dass wir nicht alle zu Dullis werden, ne? Dass wir jetzt nicht einfach stumpf alles anwenden, was uns da vor die Füße geschmissen wird. Die Hürde ist ja relativ niedrig, die wir gehen müssen. Wir müssen einfach ein paar Texte in so ein Textfeld schreiben und dann kriegen wir eine Ausgabe. Also die Hürde ist super niedrig. Und wenn wir das dann einfach so nicht bewusst und auch nicht reflektiert, was das mit uns selbst macht, nutzen, dann werden wir alle zu Super-Dullis und haben dann später ein ganz anderes Problem.
Ja, aber geh mal in die gängigen Social Medias rein. Du findest ja mittlerweile, ich würde behaupten, jedes zweite, wenn nicht sogar der Anteil noch höher ist, Marketing-Foto, Marketing-Post auf Social Media ist irgendwie mit KI erstellt, wo du halt, wenn du an die Texturen der Lebensmittel der Teller rangehst, halt genau siehst, okay, KI. Und die Frage ist halt, ja, mag das sinnvoll sein? Ja, wenn du es schnell und dirty brauchst, um agil zu sein, absolut. Aber ist es das, was dir die Glaubhaftigkeit auf Dauer behält und gibt, ist es das dann, wenn du immer nur bei Chat oder wo auch immer in irgendeinen Bildersteller reingehst, erstelle mir ein Bild, wie ich beim Sushi aufschneiden bin, setz dir und die Texte als Aufsteller mit rein oder sowas. Ist es das, was mittelfristige Glaubwürdigkeit der Branche halt darstellt? Weißt du, was ich meine?
Ja, also das ist ein wichtiger Punkt und das kann ja auch dazu führen, dass jetzt in absehbarer Zeit die Leute sich von Social Media entfernen, weil sie da einfach nur noch irgendwelche Fake Bilder, Fake-Videos oder Fake-Texte bekommen und dann hast du ja irgendwann keinen Bock mehr darauf und entfernst dich von dieser Plattform.
Ja klar, das kommt halt erschwerend dazu, ob es jetzt unbedingt ein Fake-Bild ist, weißt, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, wenn du dich halt selber hinstellst und sagst, mach mir ein Sushi-Foto oder sowas, dann ist es halt eine grafische Illustration oder sowas, kannst du ja auch beziffern, muss das Wort Fake-Bild jetzt ja nicht unbedingt in den Mund nehmen. Aber die Frage ist halt, wie lange erreichst du damit halt noch deinen Kunden, deinen Gast und wo erreichst du ihn halt noch? Wenn du halt sagst, der entfernt sich mittelfristig über Social Media, dann hast du halt noch andere Dinger, die nachkommen, die halt noch ein weiteres Downscrolling befürworten. Und wie willst du dann irgendwann noch Gäste außer Stammgäste erreichen?
Ja, und da kommt jetzt ja was Neues hinzu und da sollten wir uns alle auch vernünftig aufstellen und zumindest schon mal so ein bisschen einlesen oder mit dem Thema beschäftigen, ob das mit Social Media sich so entwickeln wird oder nicht, keine Ahnung. Aber ich merke selber, dass ich schon im Feed schneller scrolle und schneller urteile. Genau, ich urteile schneller und so KI-generierte Inhalte sind für mich wesentlich weniger interessant. Ich gucke dann erst schon nach was Authentischem. Ich merke, dass authentische Inhalte, die ich sofort erkenne, für mich wertvoller werden. Also das merke ich. Aber ganz unabhängig davon, ob das mit dem Social Media so kommt, dass die Leute sich entfernen, ist es ja so, dass wir auch viel über die gängigen Chatbots suchen. Das heißt, wir müssen, wenn wir als Restaurant, Hotel oder so die Gäste erreichen möchten, müssen wir auch über Chatbots gefunden werden, weil die ja viel häufiger jetzt zur Suchmaschine oder als Suchmaschine missbraucht werden, sage ich immer. Und da müssen wir einfach gefunden werden und das auf dem Schirm haben. Und die nächste Entwicklung wird auch kommen, das funktioniert tatsächlich jetzt auch schon. Die Verbraucher von heute sind nicht mehr die Verbraucher der Zukunft, sondern die Endverbraucher werden in Zukunft die Chatbots sein. Die werden recherchieren, wenn ich jetzt sage, okay, lieber Claude, recherchiere mir doch mal bitte irgendwie ein paar Schuhe oder irgendwie andere Produkte, die ich normalerweise so gerne mag. Claude kennt mich natürlich ziemlich gut und der schlägt mir dann 3 verschiedene Paar Schuhe vor. Das heißt, der recherchiert ja. Er wird in dem Fall zum Endverbraucher und ich muss nur noch sagen, das Paar Nummer 2. Das heißt, ich muss als Restaurant oder Hotel, muss ich in dieser Auflistung mit drin sein. Und das müssen wir für die Zukunft auch auf dem Schirm haben, finde ich.
Wie komme ich da rein, Markus? Reicht da Google alleine, wenn ich mir eine Google-Seite oder wie schaffe ich es, dass Claude mich, wenn du jetzt sagst, pass auf, lieber Claude, ich bin nächste Woche in Hamburg im Hotel XYZ. Ich möchte da im Umkreis fußläufig 5 Minuten von Essen gehen. Ich möchte das und das essen. Welches Restaurant empfiehlst du mir? Das wäre jetzt so meine Suchanfrage dann in so ein Chatbot rein. Wie sorge ich jetzt dafür als Gastronom, dass ich gefunden werde oder dass ich angezeigt werde, wenn die Daten natürlich zur Suchanfrage passen?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Also es bewegt sich ja gerade, Google ist immer noch so die größte Suchmaschine, wo wir den meisten Traffic drüber generieren, aber die unterschiedlichen Chatbots, die ziehen halt jetzt gerade nach und nehmen halt Google viel weg. Und es wird in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass sich das der Traffic teilen wird zwischen Google und Chatbots. Gucken, keine Ahnung, ich kann da nicht in die Zukunft sehen. Aber es gibt unterschiedliche Ideen, wie man von Bots gefunden werden kann. Und da geht's, dass man klare Strukturen auf der Seite hat. Also, dass man jetzt nicht nach irgendeinem Keyword geht und sagt, dieses Keyword muss ich die ganze Zeit verwenden, damit ich in dieser Stadt gefunden werde, sondern es muss klar und strukturiert sein. Ich muss Antworten liefern. Antworten, die leicht wiedergebbar sind von der KI. Also, dass ich vielleicht so ein Q&A, so ein Q&A wird immer sehr empfohlen, dass man unten so die meistgestellten Fragen einmal auf die Webseite packt. Das ist sehr angenehm für Chatbots, um sowas wiederzugeben. Und was auch ganz wichtig ist, dass man seinen eigenen Content validiert. Also, dass die KI einen einstuft als vertrauensvoll. Also, dass man sich nicht widerspricht auf der Seite. Das ist auch ein ganz wichtiger Inhalt. Da gibt es aber unterschiedliche Meinungen zu. Und ich würde mal in unseren Shownotes würde ich mal teilen, da gibt es ein AEO Grader, heißt das. Das ist eine Webseite von HubSpot, das ist kostenlos. Dort kannst du deine URL reingeben und dann kannst du sehen, wie gut du von Chatbots gefunden wirst. Und dann ist das schon mal ein erster Anhaltspunkt, um zu gucken, werde ich überhaupt gefunden oder nicht. Und dann gibt es unterschiedliche Kurse oder YouTube-Videos, da gibt es auch viel kostenlosen Content, den ich mir reinziehen kann, wenn ich meine Webseite für Chatbots halt auffindbar machen möchte. Da gibt es genug.
Also gibt es jetzt nicht diese Wunderlösung, du trägst die Handy und die Suchmaschine ein und feuerfrei.
Nee, aber es gibt demnächst, und das gibt es jetzt schon bei ChatGPT, dass ich dort Anzeigen schalten kann. Also das wird so das nächste Google Ads, dass man bei ChatGPT Summe XY zahlt und dann wird man dort schneller gefunden. Das
sehr krass.
Wird auch auf uns zukommen. Also das wird jetzt gerade, kommt jetzt gerade schon auf uns zu. Alle, die einen kostenlosen Account nutzen, werden schon mit Werbung belästigt.
Alle immer monetarisieren, wa?
Ja, natürlich. Und Google hat aber jetzt gerade auch noch was Neues rausgebracht. Ich habe es mir noch nicht bis zum Ende durchgelesen. Ich würde diesen Bericht auch nochmal in den Shownotes teilen. Dort sprechen die darüber, wie sich das Suchverhalten verändert hat. Die haben ja jetzt auch diese KI, die eine kurze Zusammenfassung zu deiner Frage schreibt. Also das haben die ja auch schon. Und darüber haben den Bericht geschrieben, wie sich das zusammensetzt und wie sich das entwickelt hat. Ich teile das mal in den Shownotes, dann kann sich das jeder gerne durchlesen. Ich habe es noch nicht gelesen, steht noch in meiner Liste.
Okay, jetzt habe ich nochmal eine ganz andere Geschichte, Markus. Jetzt gehe ich nochmal auf 180 Folgen Podcast zurück, ja?
Yes.
Ich weiß nicht, ob ich dir vor circa 180 Folgen auch die Frage gestellt habe, ne? Wäre in den letzten 180 Folgen irgendwie so die Podcast-Folge, wo du jetzt sagst so, Leute, da könnt ihr am meisten rausnehmen, hört sie euch an. Wenn du jetzt eine Folge rauspicken müsstest.
Also eine Folge hat mir besonders gut gefallen. Das war mit Martina Vogel vom Vogelhaus in Konstanz. Martina war nicht nur ein sehr angenehmer Gast, sondern hat auch ganz viele tolle Sachen gesagt und da gab es auch sehr, sehr viel Feedback nach dieser Folge. Und das ist jetzt, da gibt es bestimmt noch 100 andere, aber das ist jetzt das Erste, was mir so in den Kopf kommt.
Warum? Außer, dass sie angenehm war, dass sie, was hast du mit rausgenommen? Erinnerst du dich noch an irgendwas?
Ihre Haltung. Ihre Haltung ist mir in Erinnerung geblieben, ihre Haltung zum Thema Nachhaltigkeit auch und wie konsequent sie das aber mit einer Leibhaftigkeit und mit einer Passion umsetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was sie und wie sie das umsetzt. Ich weiß, sie gibt mit dem lieben Ballasch zusammen Workshops in Konstanz im Vogelhaus und aber so wie sie das umgesetzt hat mit ihren Leuten und ihre Leute dann auch immer abgeholt hat, das ist das, was bei mir geblieben ist und was mich da beeindruckt hat. Also ja, das ist das, was mir in den Kopf kommt.
So, ich hab's ja vorhin auch schon angedroht, ne? So ein Podcast juckt mich ja auch immer wieder in den Fingern, ne? So, ich finde das Konzept spannend, ich finde das spannend, was du damit rüberbringen kannst. Aber ich bin mittlerweile an diesem Punkt, dass ich halt irgendwie was mitgeben will in so einem Ding. Weißt du, du machst hier, bei dir ist immer so ein gewisser Wissenansatz mit dahinter. Weißt du, was ich meine? Und der letzte Podcast, den ich gemacht habe, war ein reiner Laber-Podcast. Und irgendwie was zu machen, wo du halt sagst, das hat einen Mehrwert mit, ist gerade irgendwie so, ja.
Ich sehe das anders. Ich kenne ja auch deine Podcast-Folgen mit und Sven. Und ich fand, das war sehr viel Unterhaltung. Du hast natürlich auch tolle Persönlichkeiten oder bekannte Persönlichkeiten, sage ich mal, in deinem Podcast gehabt. Und das war sehr viel Entertainment. Aber es hat dann auch inspiriert oder es hat Impulse mitgegeben, weil du ja dann auch dranbleibst und nachfragst und nachhakst. Und dann hat dieses ein oder andere Interview dann auch mal eine Wendung genommen, ohne jetzt konkret was sagen zu können. Aber das ist das, was ich mit uns Sven verbinde. Und bei mir ist es halt, ich versuche das so immer vorzubereiten, dass halt irgendwie so ein Wissens-, so ein Erklärbär-Faktor mit drin ist. Aber das ist nicht, finde ich, das A und O. Ich denke mal so Entertainment, das lässt sich auch viel leichter hören und konsumieren.
Und die Überlegung, die mir jetzt gerade kommt, wir machen jetzt gerade so ein kleines Brainstorming bei dir im Podcast. Wenn es langweilig ist, musst du Bescheid sagen, aber dann tauschen wir das und einfach mit gegen einen mit aus, dann machen wir mit Sven und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich hatte dir vorhin von so einer Geschichte, ich droppe die jetzt einfach mal, ich hatte dir so fuck off gescheitert in der Gastro, aber dann kannst du ja auch nennen einfach fuck off mit Sven. Und dann kannst du halt, oder du machst halt einmal fuck off, machst eine Reihe raus, dann machst du eine andere Geschichte, ich nehme jetzt mal dich und Markus mit Sven oder sowas, dann nimmst du das und halt weg, dann hast du halt einen Podcast, den du halt auch in jegliche Richtung strecken kannst. Also ich nutze deinen Podcast jetzt auch ganz frech. Ich sage, wenn ihr mal gescheitert seid in der Gastro und Bock auf einen Podcast habt, was nicht Manege ist, da ist er gescheitert, sondern wo man sagt so, ey, lass uns mal gucken, wieso, weshalb, warum und was sind die Learnings daraus. Und wenn ihr Bock drauf habt, schreibt Markus eine Mail. Ich nutze dich jetzt komplett gerade, Markus. Du kannst mich gleich gerne irgendwie lynchen oder so, aber dann lass anfangen.
Ich kann es ja im Nachhinein immer schneiden. Ne?
Ach, schneiden, okay, gut, stimmt. Da war ja was. Da war ja was, Mann.
Nein, also ich würde mich an dieser Stelle, weil ich finde die Idee gut, wir sprechen in der Gastro häufig oder viel zu selten über Dinge, die nicht funktionieren oder über kritische Dinge. Deswegen finde ich das eine gute Idee. Ich würde mich direkt mal anmelden und würde mich selbst einladen. Ich habe nämlich auch ein paar Geschichten, wo ich gescheitert bin und womit ich aber auch nicht hausieren gehe. Also wo ich ja auch immer so ein Deckmäntelchen drüber halte. Das würde ich dann mal pitchen, wenn es soweit ist.
Dann bist du hiermit verhaftet, lieber Markus.
Okay, ich habe noch eine Frage an dich. Die fällt mir jetzt gerade ein, wo wir über uns Sven gesprochen haben. Bei uns Sven, ich fand übrigens, uns Sven war nicht nur vom Entertainment-Faktor her, die sind ja noch online, du kannst sie ja noch hören. Ne?
Und ein paar ich find, noch, nicht mehr alle.
Die sind ja auch evergreen, also das war jetzt nicht unbedingt nur Content, den du damals konsumieren konntest. Deswegen, wir packen den mal in die Shownotes, damit ihr reinhören könnt. Und du hast ja dann auch bekannte Persönlichkeiten interviewt. Und ich habe mal darüber nachgedacht, Sterneköche oder aber auch Fernsehköche, hattest du ja viele im Podcast. Und ist es für unsere Branche ein Fluch oder ein Segen? Ich erzähle den Hintergrund.
Ja.
Auf der einen Seite machen die natürlich sehr viel für unsere Branche. Wenn wir jetzt mal an die Fernsehköche denken, die stellen ein tolles Bild, die sind irgendwie alle cool, die sind alle schlagfertig, wortgewandt und witzig oder so. Ja, da ist ja unterschiedlichste Köche. Und dann sitzen da vorm Fernseher ganz viele junge Menschen, die sagen, boah geil, ich möchte genauso sein und ich möchte genauso was auf dem Teller zaubern. Und dann kommen die Menschen in die Branche und machen eine Kochausbildung und kommen dann in der harten Realität und machen eine Bauchlandung. Und da habe ich mich halt immer gefragt, ist es gut? Oder ist es schlecht, wenn man dann desillusioniert wird? Und wie stehst du dazu?
Das heißt, was heißt, du wirst ja, weiß ich nicht, ob du getäuscht wirst. Ich finde es halt, die Gastro hat halt viele Jahre lang, was das angeht, keine Eigenwerbung gemacht, Arbeitszeiten, Gehälter, etc. Und ich glaube einfach, du brauchst halt Menschen und Persönlichkeiten, die die Branche nach außen treten oder nach außen bringen. Und du hast halt Menschen, die im Fernsehen sind. Ich nehme jetzt mal einen total lieben, netten Robin Peach, der für mich irgendwie in seinem einen Laden mit Luis zusammen 2 Sterne hat, in seinem anderen einen und hat dann noch hier und da eine Kochschule und ist bodenständig. Und du merkst, da ist das, was die machen, ist total authentisch. Der ist total lieb, der ist total nett, der geht auf jeden zu. Das ist total toll, aber dann hast du halt andere Menschen im Fernsehen, die auch teilweise ein Gesicht nach außen kehren, wo ich nicht in der Küche stehen möchte. Und die Frage ist, hast du das nicht in jeder Branche? Nimm dir das Fernsehen, nimm dir die Schauspielerei. Ich glaube, du hast überall eine Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen und die Kulissen sind dann anders. Und ich glaube, was wichtig ist, dass die Zeiten sich schon geändert haben, wahrscheinlich noch nicht weit genug geändert haben, weil du hattest in unserem Briefing so was Schönes von Work-Life-Balance, haben wir beide sowas reingeschrieben.
Das, die Fragen, die ich dir geschickt habe, die waren nur zum Täuschen. Ich habe davon nichts gefragt. Ich wollte dich auf eine falsche Fährte locken.
Ich warte auch noch. Aber du weißt, was ich meine. Du hast irgendwie sicherlich die Möglichkeit, überall auf die Schnauze zu fliegen. Und dass die Gastro, wenn man dir erzählt, du musst nicht am Wochenende arbeiten, du musst nicht abends arbeiten, dass du dann natürlich auf die Schnauze fliegst, ist keine Frage. Aber wenn man dir erzählt, dass du als Kochauszubildender mit einer 1,5 Netto nach Hause gehst, ist auch gelogen. Aber ansonsten, was halt nicht gelogen ist, du lernst halt viele nette, coole Menschen kennen, die alle einen Pfeil im Kopf haben, sonst würden sie die Branche nicht machen. Und das mit dem Pfeil im Kopf war in diesem Fall mal absolut sympathisch und nett gemeint. Das ist halt eine Branche, die musst du lieben. Du musst sie lieben, du musst die Menschen lieben. Du hast in jeder Branche irgendwie, ich sag's mal ganz hart, Arschlöcher und Idioten dabei. Und ich glaube, wenn du mich mit Mitte 20 in meiner ersten Küchenchefstelle kennengelernt hast, da glaube ich, war ich auch nicht der netteste Mensch auf dieser Welt, weil du hast mit 25, ja, du hast es 24, du hast Illusionen, du siehst, was du stehst, selber unter einem Druck. Und wenn dir keiner zeigt, wie du in einem Handwerk, was es denn mal ist, Druck, mit Druck umgehst, wie du den abbauen kannst oder so, dann hast du, ja, dann bist du menschlich eine Niete. Weißt du, was ich meine? Das beziehe ich jetzt auf mich selber mit Mitte 20, auf keinen anderen. Aber du brauchst halt deinen Weg, um zu wachsen und um zu lernen, wie gehe ich mit Menschen um. Und du hast halt, nochmal, es ist halt jetzt nicht so, du sitzt halt in der Küche nicht irgendwie 10 Stunden vorm Computer und ob du die Maus langsamer oder schneller bewegst, interessiert keinen. Da geht abends um 6 in der Regel geht die Bongmaschine los und dann hast du 3 Stunden Stress. Und dann muss es schneller gehen und dann muss es laufen. Und wenn es dann halt nicht tut, ja, wie gehst du damit Mitte 20 um mit dem Druck?
Ja.
Weißt du, da fängst du nicht an zu lächeln und sagst, das Leben ist toll und ich bin eher stressresistent, weil ich es gelernt habe. Da stehst du vor einem großen Berg und dann bist du vielleicht auch mal menschlich eine 6.
Ja, absolut. Also es ist eine schöne Überleitung. Ich habe nämlich noch einen Punkt, den ich gestern im Podcast gehört habe, aber kurz darauf. Du brauchst halt menschliche Skills, ja. Ob du gut kochen kannst oder Salat waschen oder toll im Service bist, das ist alles super und bringt dich wahrscheinlich dann auch weiter in unserem beruflichen Alltag. Aber du brauchst in allererster Linie brauchst du menschliche Skills, dass du mit Menschen kannst, dass du mit Menschen umgehen kannst und nicht das größte Arschloch auf diesem Planeten bist. Und du brauchst die und du lernst die dann aber auch zwangsläufig, wenn du willst, in dieser Branche, weil du so mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast. Und ich merke das gerade die letzten Monate Landesgartenschau, das war ja viel Projektarbeit, aber es waren jetzt auch die letzten 4-6 Wochen viel auf dem Platz stehen und mit Mitarbeitern und mit Gästen umgehen. Und ich weiß wieder ganz genau, warum ich mich für diese Branche entschieden habe. Das geht hier am Rechner manchmal ein bisschen verloren. Dann hast du es dann auf Internorga oder bei anderen Veranstaltungen kommt es wieder so ein bisschen zurück. Aber ich wusste wieder ganz genau, warum ich das alles mache, warum ich mich hier bewege in dieser Branche, warum ich die Menschen so mag. Es macht einfach Freude und das gibt uns, ich wüsste nicht, ob das irgendeine Branche so mitbringt.
Ja, es ist und bleibt halt ein People-Business, ne? Mhm. Also so kannst du halt sagen, es lebt davon und das ist halt das, was es spannend macht, was es schön macht, was es zukunftsfähig macht. Weißt du, was ich meine? Du, sicherlich kannst du die Gastro, die Hotellerie von der KI, von Robotik unterstützen lassen, aber die Frage ist halt immer noch, was geht dann verloren und kann das in der Gastro verloren gehen, ohne dass es die Gastro dann noch gibt? Weil diesen Raum, den du hast, den kannst du mit Leben füllen. Und sobald ich diesen Raum nicht mehr mit einem gewissen Leben fülle, kann ich zu Hause auf der Couch bleiben und mir ein Uber mit Essen holen. Da brauche ich nicht mehr rausgehen, weil ich habe letztens sowas gehört, so ist kein Wunder, dass die Clubs und Diskotheken in der Republik sterben. Du bist früher rausgegangen des Datings wegen, heute hast du Tinder und wie es alles heißt. Und die Frage ist halt, wenn du keinen Raum, kein Leben, keine Atmosphäre, keine Emotionen mehr hast beim Essen gehen, weil du alles komplett auf Robotik, alles auf, weißt du, alles in die Richtung gehst, dann hat die Gastro, brauchst du sie nicht mehr, dann ist irgendwie weg. Und ich denke und ich hoffe, dass das halt nicht passieren kann. Was halt gut ist, dass du dich unterstützen lassen kannst dadurch, dass du Personal, was du heute eh nicht mehr ganz so einfach findest, wie vielleicht vor 20 Jahren, vielleicht schlau entlasten kannst, ist, glaube ich, das richtige Wort. Und damit diese Branche in die Zukunft führen kannst.
Ich glaube, das ist auch der wichtigste Zukunftsskill oder ich sag mal, die Technologie, die da jetzt über uns herfällt. Und ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte wird für uns in der Zukunft, weil People-Business nicht nur für uns als Kollegen und Kolleginnen, sondern auch für unsere Gäste. Also wenn ich das Leben weiterhin in meinem Laden habe, wenn ich KI und als Unterstützung nutze, gut und fein, aber die Menschen, die werden ja draußen in ihrem Alltag, also unsere Gäste werden ja mehr und mehr mit Digitalisierung, mit KI konfrontiert, mit KI-Assistenten am Telefon, E-Mails werden immer mehr mit KI geschrieben. Also wir sehnen uns doch nach solchen Begegnungen und nach solchen Orten, wo dann halt Atmosphäre ist, wo Liebe ist, wo Gastlichkeit ist. Und deswegen glaube ich, dass unsere Branche noch viel, viel wichtiger wird in Zukunft, weil immer mehr Technologie in unseren Alltag kommt.
Aber Markus, das muss unsere Branche auch verstehen.
Genau, deswegen müssen wir drüber reden.
Genau, und dieses Verstehen halt, dass du alles, was da auf uns zukommt, sei es KI, sei es Robotik, dass das alles schön und gut ist. aber dass es nicht alles ist. Meist, ich bin ja der Letzte, der nicht sagen kann, lieber Gastronom, ich kann es verstehen, dass du die KI nutzt, dass du morgens eine Stunde oder zwei Stunden mehr Work-Life-Balance hast. Das kann ich alles nachvollziehen. Und das finde ich auch alles gut, dass sich unsere Branche da etwas ändert und dass wir die Möglichkeit kriegen, das zu ändern. Für uns als Unternehmer, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber kann halt nicht alles. Du kannst halt nicht sagen, so, weißt du, da wo es hinpasst, kannst du vielleicht sagen, du pass mal auf, da hinten sind drei Roboterarme, die ziehen dir die Pfanne über den Wok. Aber das funktioniert halt auch nicht ganz ohne, weil du halt immer noch Faktoren wie die Natur dabei hast. Und das würde mich freuen, wenn du Faktoren wie Naturgeschmack dabei hast und nicht alles irgendwann so hast, dass du sagen kannst, ja.
Ja, darf nicht flöten gehen. Deswegen müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen und gucken, was da auf uns zukommt, was macht das mit uns als Mensch, als Gesellschaft, mit unserer Branche, was macht das mit unseren Skills, also wie verändert sich da was? Das müssen wir uns echt angucken, ob wir Bock haben oder nicht. Das wird nicht weggehen. Ich denke, das wird bald so selbstverständlich sein bei uns in der Branche wie ein Kassensystem. Deswegen angucken, auf jeden Fall, egal wo.
Ich bin froh, lieber Markus, dass es Menschen wie dich gibt, die sich da tief reinarbeiten, die dieses Wissen dann zur Verfügung stellen. Ja, das wird gut.
Danke. Ich würde noch, zum Abschluss ist es ja immer so, dann sage ich ja immer, lieber Sven, du bist mein Gast, du hast das letzte Wort im Küchenhelle-Podcast, aber heute haben wir ja das Format so ein bisschen getauscht. Wir sind ja beide quasi Gäste und Moderatoren. Deswegen haben wir, würde ich sagen, beide unsere letzten Worte. Und ich habe auch zwei letzte Worte vorbereitet. Ich würde einfach mal loslegen, okay?
Hau rein.
Also, ich habe mich vorbereitet für unser Interview, indem ich gestern beim Laufen unser altes Interview gehört habe. Und ich war nach wie vor echt entzückt, obwohl es schon so lange her ist, und fand es trotz 6 Jahre alt immer noch eine schöne Podcast-Folge. Und mir sind aber zwei Sachen aufgefallen, die ich nicht so gut fand. Da habe ich einmal über meinen alten Küchenchef gesprochen. Hab gesagt, okay, ja, ist ein guter Küchenchef oder Betriebsleiter gewesen, zwischendurch immer mal ein bisschen cholerisch, also war laut und hat auch mal was geschmissen, und ich habe das ein bisschen zu sehr relativiert, also ich habe das irgendwie weich gekocht, als wenn es nicht schlimm wäre, und es ist, finde ich, sehr schlimm, wenn sowas noch in unseren Küchen rumläuft und dann alles verpestet und diese ganze Stimmung und das alles, was gut ist, bei uns kaputt macht. Also das möchte ich gerne nochmal hier anfügen, sowas darf nicht mehr sein, sollten irgendwo noch cholerische Menschen in unserer Branche rumlaufen, schmeißt sie raus, keine Ahnung, aber sowas hat in unserer Branche nichts mehr zu suchen. Das war das Erste, was ich sagen wollte. Und das Zweite, wir haben auch über Fails gesprochen, und ich habe damals oder in unserem Podcast-Interview von meiner ersten Stelle als Betriebsleiter gesprochen, das war in Frankfurt, und dort habe ich gedacht, ich bin King Currywurst, weil ich da jetzt meine Hotelfachschule abgeschlossen hatte und dachte, ich bin jetzt der Betriebsleiter und kann alles. Kam dann in diesen Betrieb, habe aber noch nicht gelernt, mit Menschen umzugehen, also diese ganzen menschlichen Skills. Und das Gute war, wir packen den Podcast auch mal in die Shownotes und dann kann jeder mal hören, was wir da erzählt haben. Aber das Gute war, dass die Leute damals mit mir gesprochen haben. Die haben gesagt, Herr Wessel, das können Sie so nicht machen. Oder Herr Wessel, Sie müssen mal mit uns reden. Wir brauchen Anweisungen. Also die haben mir Feedback gegeben. Und dann habe ich das so läppisch im Podcast erwähnt. Aber im Endeffekt musst du erstmal eine Grundlage schaffen, dass die Leute auch sich trauen, dich anzusprechen. Also dass du eine Grundlage schaffst in deinem Unternehmen, wo keiner irgendwie Angst hat, Feedback zu geben, wo keiner Angst hat, auch mal negatives Feedback zu geben. Sobald du so eine Grundlage nicht hast, dann spricht ja auch keiner mit dir. Und das fand ich nochmal wichtig zu erwähnen, dass man so eine Atmosphäre schafft, wo die Leute keine Angst haben. Das waren meine letzten Worte.
Das waren deine letzten Worte? Gut, ich weiß, auf deinen Folgen jetzt meine, ich weiß nicht mehr, was ich vor 6 Jahren gesagt habe. Was ich aber in dem Zusammenhang, was du gerade gesagt hast, sehr wichtig finde, ist, dass ich finde es teilweise erschreckend, wie wir Menschen für das, was sie vor 15, 20 Jahren gemacht haben, teilweise gesellschaftlich hinhängen. Dass das nicht richtig sein gewesen ist, mag sein, und dass wir die Zukunft der Gastro anders darstellen und anders machen müssen, bin ich komplett bei dir. Cholera steht heute nicht mehr. Sexuelle Belästigung geht heute alles nicht mehr, was früher irgendwie ging. Aber dass du Menschen dafür heute hinhängst, finde ich auch irgendwie schlecht für das, was vor 20 Jahren normal war, ob es richtig war oder nicht. Weißt du, was ich meine? Dass wir eine weltoffene, eine freundliche, eine Branche schaffen, wo alle Spaß, Lust dran haben zu arbeiten, wo wir ein Klima nicht von Angst und Druck bauen, sondern von Spaß und Freude, wie du das gerade gesagt hast, glaube ich, das, woran wir alle arbeiten müssen. Und du hast es ganz schön auf den Punkt gebracht, irgendwie gerade, wir müssen das Klima schaffen, dass Menschen trauen, in den Hierarchien zu sagen, pass mal auf, Alter, das funktioniert so nicht. Und dass wir da in den Dialog kommen, da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, lass uns an einer tollen Gastro von morgen arbeiten, die zukunftsfähig für Unternehmer, Mitarbeiter und für alle sind, dass wir alle mit Spaß und Freude an einen Strang und ziehen und die Branche nach vorne bringen. Bam!
Danke dir, Sven.
Danke, Markus, für die Einladung.